1994 untergräbt eine kreative Truppe rücksichtslos aus dem Untergrund die Methoden konventionellen Marketings. Sie schlagen unerkannt zu. Sie bleiben im Kopf. Sie sind anders. Sie sind clever. Sie sind nicht zu stoppen. Wenn du etwas verkaufen willst, wenn du nicht weißt, wie das geht und wenn du sie finden kannst, dann frag die Guerilla Marketing Group.
FM. Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörer, zu einer neuen Ausgabe von Guerilla FM. Guerilla FM wird euch wie immer präsentiert von der Guerilla Marketing Group aus Berlin, wie immer bestehend aus unseren charmanten Gastgebern
Petra
und Anthony Ohn
und nicht zu vergessen Andi.
Ich bin Andi Kapinski, stell die Fragen und danke, dass ich wieder kommen durfte. Ja, mehr über die Guerilla Marketing Group, mehr über Guerilla FM gibt's unter www.guerilla.de oder www.guerillafm.de. Ganz klar. Und Guerilla schreiben wir natürlich mit Doppel-R wie im Original. So, und damit mitten rein ins Vergnügen. Es ist WM, es ist Sommer, es ist heiß, aber trotzdem halten wir die Disziplin und wollen euch nicht ohne weitere Gedanken lassen, wie ihr euer Unternehmen, eure Selbstständigkeit weiter nach vorne bringen könnt. Und mit welchem Thema tun wir das heute, meine Lieben?
Heute mit dem Thema Service. Guter Service. Was macht guten Service aus?
Das klingt nach einem weiten Feld.
Mhm. Naja, Andi, was sind deine Fragen, wenn du an Service denkst? Du hast ja selber zwei Firmen sozusagen in Betreuung.
Ja, was? Betreuung ist gut. Ja. Die betreuen mich, aber ja. Gut, egal. meine Fragen zum Thema Service. Mhm. Ja, viele. Also fangen wir mal ganz vorne an. Gut, was Service ist, glaube ich, kann sich jeder vorstellen. Zumindest kann jeder in Deutschland Service daraus ableiten, aus dem, was er täglich erlebt. Das ist kein Service, wenn man sich davon das Gegenteil vorstellt, dann hat man Service. Also das ist ja relativ einfach. Was mich aber interessieren würde ganz zu Anfang, ist die Frage danach, nicht wie wichtig ist Service, das vielleicht auch, aber welche Rolle genau spielt Service? Also das eine ist ja, also Service ist doch eigentlich etwas, was um die Leistung so drumherum ist, oder nicht?
Service ist an sich eine Handvoll Dinge. Also das ist einmal, was drumherum ist. Das heißt, ich habe das kann in verschiedenen Phasen stattfinden. Also das kann sein, bevor ich kaufe, gibt es Service, indem ich sage, ich mache eine Hotline und da kann jemand anrufen und dann bekommt er Informationen, auch wenn er noch gar kein Kunde ist. Ja, das wäre eine Möglichkeit. Ich gebe ihm also einen erweiterten Service, er kann Fragen stellen. Und es gibt Firmen, die das machen, wo du anrufen kannst. Ja, ich weiß von Nikon in den USA, da gibt es eine Hotline-Nummer. Ich weiß gar nicht, ob sie in Deutschland gibt, aber in den USA gibt es sie. 1-800-Nikon. Und wenn man da anruft, kann man jede Frage zu seiner Nikon-Kamera stellen, die man will, und die beantworten das kostenlos. Wow. Also man sagt, ich bin in einem Menü und weiß nicht, was ich da machen muss oder wozu das ist oder was das bedeutet. Dann haben die da Leute sitzen, das muss man sich ja vorstellen, die den ganzen Tag Fragen beantworten von Menschen, die von Amateur bis Profi Fragen zu ihrer Nikon-Kamera haben.
Schon mal ausprobiert?
Ich nicht, aber ein Fotograf, dessen Webseite ich regelmäßig und dessen Blog ich regelmäßig lese, sagt, das ist eine ganz tolle Serviceleistung, die Nikon da bietet, dass man da eben anrufen kann, kostenfrei, und kann sich eben von professionellen Spezialisten helfen lassen.
Und da ist egal, ob man eine Nikon hat oder nicht?
Naja, im Normalfall, es ist sozusagen egal, die fragen nicht nach einer Seriennummer der Kamera oder so, sondern die beantworten einfach die Frage zu Nikon-Kameras. Sie können natürlich keine Fragen zu anderen Kameras beantworten, aber die beantworten eben Nikon-Fragen im weitesten Feld. Und der ist ja nun als Fotograf eher am High-End tätig und der sagt, die können eben im Normalfall alle auch seine Fragen beantworten, die dann meistens sehr speziell sind. Also die weit weg sind von denen, die wir üblicherweise haben. Ja.
Also ich denke, da zeigt sich schon, dass Service sehr stark mit Menschen zu tun hat, also mit menschlicher Erreichbarkeit. Mir fällt da zum Beispiel noch das Unternehmen Lens End ein. Ich meine, na klar, im Versendegeschäft sollte man menschlichen Kontakt irgendwo haben, aber das kostenfrei anzubieten, 24 Stunden rund um die Uhr mit immer exzellentem Service, ist auch schon eine tolle Leistung, wie ich finde. Und ich glaube, guter Service, du hast gesagt, der gehört im Vorfeld dazu, der gehört sicherlich auch für den Verkauf oder für die Abwicklung eines Verkaufs dazu, und ganz wichtig ist auch im Nachgang, weil ich glaube, guter Service hilft auch Kunden zu behalten.
Okay, aber um hier nochmal den Frank Plasberg zu geben.
Ja.
Allerdings hier auch gerne hart und unfair. Sie haben meine Frage nicht beantwortet. Und zwar geht es doch mal darum, welche Rolle hat halt Service genau?
Ich glaube, dass das das zweite Triebwerk ist einer Produkt- oder Dienstleistung. Also es ist wie bei einem Flugzeug. Mit einem fliegt's, ja. Wenn es zwei hat und eins geht aus, dann fliegt es noch irgendwie. Nicht besonders toll, aber es fliegt irgendwie. Und ich glaube, dass das auch bei Service und Produkten irgendwo zusammengehört. Wenn der Service unterirdisch ist und das Produkt ist sehr gut, dann kannst du das im Normalfall ertragen. Meistens bedeutet ja Service was wie, ich habe keine Ahnung, wie es geht, Hilfe. Ja, also ich brauche Hilfe. Oder es ist was kaputt. Das ist ja im Normalfall das, wo ich Service oder ich habe was Falsches bekommen oder so. Das ist das, was ich üblicherweise als Service ja verstehe. Und dann gibt es natürlich diesen anderen Teil. Wir haben über Customer Experience gesprochen. Und das ist dieses Kundenerlebnis. Ist ja auch ein Service. Also wenn ich jetzt beim Friseur bin und die geben mir eine Tasse Kaffee, dann ist das ein Service, ja?
Oder ein Tee.
Oder ein Tee in meinem Fall, ja? Oder wenn jemand sich eben Mühe gibt, meinen Namen merkt und sich sozusagen um mich kümmert. Das war ganz toll. Ich war letzte Woche in der Schweiz und habe da eine Veranstaltung gehabt. Und der Hotelbesitzer kam, als wir da saßen, die Teilnehmer, und nach eintrudelten, fragte der dann, ach, und Sie sind, hatte ja die Liste, wer da kommt, ach, Sie sind Herr Ohn, ach, und Sie sind der so und so. Um uns dann auch mit Namen ansprechen zu können, was er die ganze Zeit gemacht hat. Also der hat, als wir eingecheckt haben, darauf geachtet, dass er weiß, wie jeder einzelne Gast heißt. Und der Laden war also relativ groß. Und der hat wirklich, ich habe den beobachtet, den ganzen Tag über, wenn jemand kam, ja, Frau Meier, ja, Herr Schmidt, ja, Herr Ohn. Der hat also die Leute mit Namen ansprechen können, weil er sich von vornherein darauf konzentriert hat, diesen Namen zu lernen. Was, glaube ich, das Wichtigste daran ist, ist so ungewöhnlich, dass wir es uns deswegen merken. Gestern war ich beim Orthopäden und die Sprechstundenhilfe, als ich kam, ich habe nicht mal meinen Namen gesagt, ja, Herr Ohn, Sie können da sofort hinten durchgehen, weil ich einen Tag vorher ja schon mal da war. Hat die sich das auch gemerkt. Finde ich bemerkenswert, ja, weil da sind so viele Leute in dieser Praxis, ja, dass ich denke, wie kann die sich merken, dass ich das jetzt bin? Ja, und klar, ich war einen Tag vorher da, aber da waren wahrscheinlich 200 Patienten an dem Tag vorher da. Also ich glaube, dass das ein Teil ist, was uns deswegen so überrascht, weil es so selten vielleicht geworden ist oder so selten immer noch ist. Ja.
Okay, aber das sind, ich würde gern, obwohl es allen Spaß macht, so ein bisschen verhindern, dass wir mit den vielen, vielen Beispielen kommen. Ich glaube, jeder von uns könnte Stunden damit füllen. Es geht mir wirklich darum, welche Rolle Service genau einnimmt. Ich will euch vielleicht mit einer anderen Frage da näher ranführen. Bestes Beispiel ist, hat sich vielleicht rumgesprochen, wir sind ja nun mal bei uns in der Praxis an diese Räume gebunden. Blöde Vertragskiste, wir können da halt nicht raus. Mhm. So. Und die Räume sind, gemessen an unserer inneren Einstellung, gemessen an dem, was wir gerne hätten, wie wir uns das vorstellen.
Suboptimal.
Ja, also die sind echt nicht toll. Ich meine, das ist jetzt kein kompletter Ramsch, aber das ist echt, ich sage mal, überhaupt nicht schön. Und dann hat man die zwei Seelen in der Brust, auch Kraft des Feedbacks von Patienten. Ja, ich komme ja nicht hierher wegen der schönen Räume. Hm. Ich komme nicht hierher, um eine teure Miete und teure Möbel zu bezahlen. Das ist das eine. Und das andere ist eben, naja, wir wollen, ist das natürlich konsistent, wir machen das hier vornehm, wir machen das hier gut, wir machen das hier hochpreisig. Also das ist vielleicht ein gutes Beispiel dafür. Wir können es zwar im konkreten Beispiel jetzt nicht ändern, aber darum geht es ja nicht. Worum es geht ist, dass man eben sieht, es gibt Leute, die sagen, wie das hier aussieht, ist mir eigentlich egal, solange es nicht verdreckt ist. Und also auch das Bedürfnis nach Service spielt dann da drin eine Rolle. Versteht ihr den Zwiespalt so ein bisschen, um den es mir geht?
Also deine Frage war immer noch, wie wichtig ist Service?
Nein, es geht ehrlich gesagt eher um die, ja, nicht auch, sondern wirklich um die Rolle des Service. Ne? Toni hat das ja angefangen zu sagen, okay, wenn wir gute Produkte haben und einen schlechten Service, kann man das überleben. Da würde ich als kleines Beispiel mal 1 und 1 nehmen. Solange alles läuft, ist es okay. Wenn du die Hotline brauchst, bist du dran und verloren. Das war's.
So. Ich glaube allerdings auch, dass schlechter Service auf Dauer ein Unternehmen ruinieren kann.
Das glaube ich auch.
Ja, aber also ich glaube, da kann das Produkt teilweise noch so toll sein, weil die Konkurrenz schläft nicht. Wenn die nicht gut ist und einen besseren Service bietet, ist der bessere Service genau der Vorsprung, den die andere Firma hat und womit sie wahrscheinlich
wächst. Ich dachte, wir wollten nicht über Karstadt reden.
Ja, nee, gut, das ist auch klar. Karstadt müssen wir rausnehmen, finde ich. Karstadt zählt nicht.
Das ist Andis Meinung zu Karstadt.
Ja, das ist meine individuelle Meinung. Ja. Auf die habe ich auch ein Recht.
Ja,
auch
hast
in dieser
du ja
Sendung.
Auch in dieser Sendung. Und wir haben eine positive Erlebnisse mit Karstadt. Insofern sind wir da nicht einheitlich. Aber das ist auch nicht weh. Die Frage war ja jetzt, welche Rolle spielt das? Wahrscheinlich ist der Klebstoff, der das alles zusammenhält. Mhm. Ja, weil es ist eben nicht nur ein Produkt. Oder andersrum. Es gibt ja zwei Möglichkeiten, wie man Service sehen kann. Oder wie man Produkte und damit die Services sehen kann. Wenn ich eine Waschmaschine kaufe, dann hoffe ich, dass ich diesen Service niemals sehe. Das ist meine Hoffnung. Wenn ich ihn aber sehe, dann hätte ich gerne den besten, den es gibt. Nämlich einer, der kommt und auch wirklich helfen kann. Und der so organisiert ist, dass das am Schluss funktioniert. Meine Erfahrung ist, dass das sehr unterschiedlich ist, ja, mit solchen Herstellern. Mhm. Es gibt welche, die sagen, wir bauen ein Produkt und so wie du sagst, alle beten und kreuzen die Finger, dass wir niemals diesen Service in Anspruch nehmen müssen. Weil wenn wir ihn in Anspruch nehmen müssen, sind wir verraten und verkauft. An sich ist das ein sehr, sehr schlechtes Beispiel, weil es wahrscheinlich dazu führt, dass ich, also für die Firma, weil es dazu führt, dass ich nicht wieder das Produkt kaufe. Das Produkt kann okay sein, jedes Produkt kann kaputt gehen, nichts ist für die Ewigkeit. Aber wenn dann sozusagen der Service miserabel ist, dann ruiniert es viele Jahre vielleicht auch problemfreien Betriebes oder Benutzung von dem Produkt, weil dann will ich dann das Produkt, das nächste wahrscheinlich von dieser Firma nicht haben, weil vielleicht habe ich ja dann Pech und dann geht es relativ schnell kaputt.
Und also, das Gegenbeispiel wäre dann ja eigentlich Dell. Also wir haben damals in der Praxis Dell gekauft. Ich finde die optisch nicht so toll und die sind auch nicht gerade billig. Aber diese Masche, da ist ein Sticker drauf. Die Nummer, die da drauf steht, rufst du an. Dann sagst du denen die Nummer da drunter. Und dann wissen die, welche Kiste das ist, wo die steht, was damit sein könnte. Und am nächsten Tag kommt einer vorbei. Also da muss ich schon sagen, das war für mich auch im ureigensten Interesse schon echt ein Kaufgrund.
So, das zum Beispiel, wenn man sich mit Dell beschäftigt, spannend, weil die haben alles schon erlebt. Also Dell hat eine Phase gehabt, wo sie sehr serviceorientiert waren. Dann haben sie das völlig verloren, haben nur noch Mist produziert, vor allen Dingen auch in den USA. Auch die Serviceleistung, die sie verkauft und versprochen haben, nicht mehr eingehalten.
Ja, es ging ja auch plötzlich los, dass man die Dinger im Kaufhaus kaufen konnte. Genau. Da war ich auch verwirrt. Ich dachte, Dell ist der Witz, dass man es nur dort kriegt.
Ja, und die fingen dann an, die auch woanders zu verkaufen. Und vor allen Dingen fingen sie eben an, ihre Serviceversprechen nicht mehr halten zu können. Und die haben dann einen Turnaround geschafft, indem sie sich wirklich wieder auf ihre Kunden fokussiert haben und auf die Frage, wie gehe ich mit meinen Kunden richtig um. Und ich glaube, dass die Erlebnisse, die jeder Einzelne hat, die einen dann zum Überzeugungstäter machen, sind im Normalfall eben nicht Produkte allein. Weil Produkte gibt es überall. Und die sind auch, ja, die einen ein bisschen schöner und vielleicht nicht ganz so hübsch vom Design oder wie auch immer. Aber letztendlich, ob du einen Dell-PC kaufst, einen HP-PC, einen IBM-PC oder vielleicht sogar einen No-Name oder einen Medion oder sonst wie, ist ja eigentlich erstmal wahrscheinlich mehr oder weniger die gleichen Bestandteile drin. Und diese Frage, die sich daraus ergibt, ist die, kaufe ich in nächster Näherung wieder das gleiche Produkt, wieder bei der gleichen Firma. Und wahrscheinlich hat das mit unseren Serviceerlebnissen zu tun. Und die sind natürlich sehr unterschiedlich. Wahrscheinlich, weil es kaum eine Firma gibt, die schafft, konstant gleichen Service zu schaffen.
Ich meine, das ist vor allen Dingen durch die vielen Leute dann auch.
Ne? Ja, je viele Menschen, die da drin sind, Fehler, die passieren, weil Systeme eben auch nicht perfekt sind, weil die sind von Menschen gemacht. Das bricht dann irgendwann alles auch. Nicht immer bei jedem läuft alles gut. Aber wenn ich Beispiele nehme, wo es gut läuft und die passieren mir, dann werde ich im Normalfall ein sehr treuer Kunde. Ich kaufe sehr viele, im Laufe der Jahre sehr viele Lenovo ehemals IBM Notebooks. Leute, die haben gruselige Erfahrungen gemacht, Leute, die haben tolle Erfahrungen gemacht.
Ja, ich habe 2 Stück gekauft, waren innerhalb von 18 Monaten kaputt, die ThinkPads.
Und was waren das für welche? Neue oder alte?
Es waren noch IBMs.
Ja, wahrscheinlich dann ältere, weil wenn es noch IBMs waren, sind die ja nicht aktuell. So, und ich habe erlebt, Netzteil kaputt. Petra hat netterweise dort angerufen, einfach Bescheid gesagt, das Netzteil ist kaputt. Es war nachmittags um 3 oder so, ich kann mich erinnern, war relativ spät. Mhm. Und am nächsten Morgen war der Service Fall sozusagen kam erledigt, weil kam die Lieferung.
Mhm. Ja. Und ich habe noch, kann sich noch erinnern, wir haben noch darüber gesprochen, ich bin gelandet in einem Callcenter in weiß ich nicht wo, mit einer Dame mit sehr starkem Akzent, wo ich noch dachte, hat die mich jetzt richtig verstanden? Läuft das jetzt wirklich? Also die Kommunikation war jetzt nicht ganz so serviceorientiert, sagen wir mal so. Aber wettgemacht hat es die Schnelligkeit.
Ja.
Absolut wettgemacht, weil ich war beeindruckt, dass es so toll geklappt hat. Und sie hat auch gesagt, sie können innerhalb von 2 Tagen damit rechnen, glaube ich, und dann haben sie es eben noch übererfüllt, weil es gleich am nächsten Tag kam. Ja.
Und das
damit
sind so
Erlebnisse, nicht gerechnet.
Das sind, glaube ich, die Erlebnisse, die dazu führen, dass man dann entweder eine Firma irgendwann verteufelt oder sie eben in Anführungszeichen hochlobt. Ja.
Dennoch bleibe ich dabei. Ich wünsche mir immer noch so eine zumindest Faustformel, die mir sagt, okay, es gibt ja mehrere Varianten. Mhm. Kann ich ein stinknormales Produkt, Notebook, durch einen 1A-Service außergewöhnlich machen und letzten Endes, wenn man hinter die Fassade guckt, ist der Service wertvoller und wichtiger als das Produkt? Macht das Produkt mehr aus als das Produkt selber? Oder ist es umgekehrt? Stichwort Praxis. Hey, die Leute sind krank, die kommen dahin. Was für Möbel da jetzt stehen, ist denen zweitrangig. Da bin ich immer noch völlig lose hängend.
Im Normalfall hängt es aber zusammen. Also du tolerierst, Da ist es vielleicht wie so eine Art zwei Fäden, ja, die zusammenhängen. Wenn das, du kannst den einen mit anheben, dadurch, dass du eben außerordentlich tolle Sachen machst, ja. Du gehst hin und machst außerordentlich tollen Service. Du bist als Dienstleister am Patienten sozusagen unerreicht. Ja, ganz toll. Dann akzeptiert der alte Möbel und gruselige Räume. Wenn er aber die Wahl
zum
hat.
Zum Beispiel gruselig.
Als Beispiel.
Ja, nicht, dass das
nicht, jeder. Dass das jeder denkt, das ist so.
Also, ja, wir müssen jetzt nicht gleich negative PR machen.
Nein,
hier.
Nein, nicht das, was jemand denkt. Ja, sondern es geht ja darum, was der Patient oder der Kunde entsprechend wahrnimmt. Im besten Fall passt beides zusammen. Weil es gibt eine Erwartungshaltung und die muss ich ja dann sozusagen ausgleichen mit Besserem. Also es ist immer so, die Grundleistung, nehmen Sie, wenn wir eine Dienstleistung haben, und das ist im Praxisfall so und das ist auch bei meinem Orthopäden so, der kann und der hat sehr, sehr schöne Räume, das ist alles toll, wenn er ein schlechter Orthopäde ist oder er zumindest mir nicht helfen kann, er kann ja vielleicht auch ein guter sein, aber er kann mir nicht helfen, warum auch immer, dann ist mir das ehrlich gesagt auch egal, ob der 10.000 Euro Wartezimmerausstattung hat oder 100.000 Euro Wartezimmerausstattung oder 500 Euro Wartezimmerausstattung. Ich will zwar nicht in einer Orangenkiste sitzen, aber letztendlich ist es bezogen darauf egal, weil zuerst kommt natürlich das Produkt, deswegen gehe ich da hin. Es sei denn, das Produkt ist der Service selber, dann gehe ich da hin wegen dem Service. Ja. Aber wenn wir Service definieren, ist die Frage für mich immer die, was kommt zuerst, kannst du ja nicht sagen, sondern es ist beides zusammen, muss funktionieren. Und im Idealfall beides auch auf einem ähnlichen Niveau. Was nutzt das? Ist ganz toll. Und wenn es kaputt geht oder wenn irgendwas ist, habe ich ein Riesenproblem damit. Ja, das ist, glaube ich, das, was es ausmacht. Und am meisten dann, wenn das, eigentlich ist ja Service nicht so schwierig. Wenn er so stattfindet, wie sich jeder Einzelne das wünscht.
Ich glaube auch, dass es eine gewisse Grunderwartung im Service gibt. Das ist eben wie, dass es zusammengeht, dass das Produkt irgendwo mit der Ausstattung zusammengeht, was bei euch ja auch der Fall ist. Also eure Räume sind überhaupt nicht gruselig, ja. Hm. Und ich glaube auch, man muss nicht immer das eine oder andere extrem überbewerten. Ich glaube auch, dass guter Service ganz leicht sein kann, wenn man sich, wie wir es schon öfter mal hatten, nur mal in einen potenziellen Kunden reinversetzt. Wenn man zum Beispiel mal als Kunde zum Beispiel in die Praxis kommt und denkt, was fällt mir denn wie auf? Und ich glaube, dass ganz viel die innere Einstellung der Menschen ausmacht, die Leistung erbringen oder das Produkt erbringen. Also auch ein Notebook wird ja verkauft. Auch da gibt's ja mal eine Reklamation oder mal eine Lieferanfrage und so, wie die Leute da reagieren, wie die eine Einstellung haben zum Kunden. Das ist, glaube ich, das, was es auch wettmacht und was auch guten Service elementar auszeichnet. Es müssen gar nicht die Wunder wie Extrameilen sein oder die Wunder wie Extraüberraschungen, die super teuer sind. Ich glaube, das verlangen Leute gar nicht mal. Also man hat eine gewisse Grunderwartung, dass es sauber ist, ne, wenn man zum Orthopäden kommt, dass man nicht zu lange wartet, dass man in so einer Praxis eben ja einigermaßen bequem sitzt. Wie gesagt, auch, dass es sauber ist und irgendwie ansprechend aussieht, was nicht unbedingt super teuer und schick sein muss. Also auch IKEA, ja, bietet da eine Menge. Also ich habe auch diverse Restaurants schon kennengelernt, die tolle IKEA-Einrichtungen hatten. Ja, das macht überhaupt nichts, finde ich, aus. Das kommt auch da wieder auf die Einstellung an. Wie hat man denn das Händchen, es den Leuten so angenehm, so bequem, so schön, so gut wie möglich zu machen? Und ich glaube, das ist was sich über die menschliche Haltung, den Kontakt, die Kommunikation per Telefon, per E-Mail, per Hotline, wie auch immer, transportiert. Und das ist eins der elementaren Grundsteine im Service.
Das ist der eine Teil. Der andere Teil hat natürlich damit zu tun, dass der Service eine gewisse Konstanz haben muss. Mhm. Wenn der sehr wechselt, dann ist das nicht gut. Ja, wenn das sozusagen mal toll ist und mal nicht toll, dann verlieren wir schnell das Vertrauen. Wir brauchen also immer eine gleich gute Erfahrung. Die mögt vielleicht nicht außergewöhnlich sein, aber immer gleich gut. Das macht also viel aus. Und dann kommt aber was hinzu und da weiß ich nicht, ist meine Erfahrung, wann immer ich mich an Servicefälle erinnere und ich sage jetzt mal positiv, dann sind das im Normalfall Dinge, die mich deswegen überraschen, weil sie nicht zur Normalität gehören, zumindest bei uns in Deutschland. In Amerika zum Beispiel, wenn ich eine Reklamation habe und sage, ein Produkt geht nicht, dann hat da überhaupt keiner ein Problem zu sagen, gib her, tausch ich um. Sofort. Ja, der wird überhaupt nicht gefragt. Ja, da wird also nicht gesagt, was hast du damit gemacht, sondern du sagst, kaputt, sagt er, gib her und dann gib dir ein neues. In Deutschland ist das sehr unterschiedlich. Mal passiert es und mal nicht.
Stimmt.
Also ich habe so einen Ständer gekauft für einen Blitz und der kam und der passt nicht. Und dann wollte ich da einen Blitz draufstecken und das ging nicht. So, und dann habe ich das mir angeguckt, das ist viel zu klein, das passt da nicht rauf, das ist wahrscheinlich für ein anderes Blitzsystem. Dann habe ich da eine E-Mail hingeschickt und die sagt, dieser Blitzfuß da passt nicht zum Blitz und ich weiß nicht, ob der an mir liegt, jedenfalls funktioniert der nicht. Und daraufhin hat die Firma sofort geantwortet, innerhalb von ein paar Stunden, ja, kam eine E-Mail zurück, hallo Herr Owen, tut uns leid, dass Sie das falsche Dings haben, wir schicken Ihnen per Post kostenfrei hoffentlich jetzt den richtigen, möglicherweise haben wir den falschen geschickt, und dann habe ich zurückgeschrieben, soll ich Ihnen den Defekten sozusagen zurücksenden, und dann hat er gesagt, nee, brauchen Sie nicht, ist alles erledigt. Also der hat mir, ich meine, das ist ein Kleinstprodukt, ja, das ist jetzt ja nicht irgendwie ein teures Ding, kostet vielleicht 5, 6, 7, 8, 9 Euro, aber das, und für ihn im Einkauf weiß ich nicht, wahrscheinlich fast nichts.
Und das aber ist wenn, wahrscheinlich günstiger, so weil
wie wahrscheinlich er es jetzt abgewickelt hat. Als wenn ich das jetzt einpacke und dahin schicke und der muss es wieder lagern und einbuchen und was auch immer, dann schreibt er das wahrscheinlich ab. Aber dieses Erlebnis von ist überhaupt kein Problem, gib her, ist für mich eben Kundenbindung. Und wenn ich jetzt das nächste Mal was bestelle und ich sehe, das ist ein Laden, der gleiche Laden, dann werde ich wahrscheinlich da kaufen. Einfach weil der so agiert. Und wir alle kennen Fälle, wo man da wie so ein Schwerverbrecher behandelt wird, wenn man mit einer Reklamation kommt. Und das führt bei mir eben dazu, dass ich sage, Produkt kann ja toll gewesen sein, aber mein Erlebnis mit dem Produkt war unterirdisch. Oder wenn es ewig dauert. Ja, also ich habe da schon auch schon alles Mögliche erlebt. Und ich glaube, dass das sehr viel ausmacht. Dieser problemfreie Umgang, der uns dann so positiv überrascht, dass wir am Schluss sagen, boah, ist ja toll. Ja? Hat jemand sozusagen, ohne mit der Wimper zu zucken, einfach gemacht und hat mir mein Problem abgenommen. Und das empfinde ich als größte Leistung im Service, hat sich darum gekümmert. Oder viele meckern ja über Microsoft, also ich nicht, ja, muss ich sagen. Ich habe einen Online-Service für unser E-Mail, was wir bei Microsoft hosten. Und da habe ich eine Frage gehabt, habe dann eine E-Mail hingeschickt, also in diesem Anfragesystem, und sofort kam eine Antwort. Und nicht nur das, ein paar Stunden später klingelt bei mir das Telefon, ob ich mit dieser Antwort wieder anfangen konnte. Ich bin ja fast in Ohnmacht gefallen. Da ruft mich der Service-Mitarbeiter an und sagt, Herr Owen, Sie haben hier diese Anfrage, ich habe das Ihnen ja beantwortet, konnten Sie damit was anfangen, ist Ihr Problem gelöst.
Ja gut, aber dass bei Microsoft öfter mal die Antworten mit den Fragen wenig zu tun haben, sind wir wirklich gewöhnt.
Ja, aber es ist trotz alledem so, dass es bei mir zumindest gesagt hat, ist ja toll, hatte ich einen zweiten Fall, hat er sich auch sofort gekümmert und gemacht. Jetzt kann ich sagen, vielleicht hatte ich ja Glück und habe den besten Servicetechniker gerade zufällig gehabt, der meine zwei Anfragen beantwortet hat. Aber für mich ist das genau das, dass es oft eine Diskrepanz gibt zwischen öffentlicher Meinung und dann der Realität. Manche Läden funktionieren richtig gut und manche Läden funktionieren für unsere Verhältnisse sperrig, ja, für den Kunden. Und da glaube ich, ist das Konstanz des Service wichtig. Kann ich das überhaupt leisten oder verspreche ich was ich nur an meinen besten Tagen einhalte und dann an allen anderen Tagen nicht einhalte? Weil sobald ich es publik mache, ist natürlich die Erwartungshaltung da. Wenn ich jetzt sage, ich beantworte jede E-Mail innerhalb von 4 Stunden, oh Gott, ja? Ich kann das nicht. Ich kann ja sagen, vielleicht in 4 Wochen, ja. Also das könnte ich einhalten, aber ich kann, glaube ich, nicht 4 Tage, ja.
Liebe Hörer, das stimmt, Toni kann das nicht.
Ja. Ja, aber das ist, ich bin so oft weg und habe keinen Laptop dabei und so viele Stunden hat der Tag überhaupt nicht, um die E-Mail zu beantworten. Und jetzt ist genau die Frage, was verspreche ich? Und dann, was kann ich auch wirklich halten? Weil das ist ja eins, wenn ich Microsoft bin, habe ich ja vielleicht viele Mitarbeiter. Aber in der Praxis hat Andi nicht viele Mitarbeiter und wir haben bei uns auch nicht viele Mitarbeiter. Das heißt, wir können auch nur einen gewissen Grad an Menge an Sachen bearbeiten und wenn da zu viel kommt, haben wir einfach einen Überlauf. Dann kriegen wir das nicht fertig, ja.
Was dennoch wichtig ist zu erwähnen, finde ich, weil da führt das ja alles hin, was ihr sagt. Wenn ich Service gestalte, Service ist ja nicht, ich bin heute mal netter als sonst oder so, sondern wenn du sagst, dieser Service soll in seiner Qualität konstant sein, dann bedingt das nämlich was vielleicht einer der wichtigeren Tipps heute ist, nämlich, dass das Teil eines Prozesses ist. Ja, dass es bei uns heißt, so, du verkaufst was, das heißt, du gehst zum Schrank und holst unsere spezielle kaschierte Papptüte da raus und packst das da rein. Ja, oder bringst jemanden zur Tür. Und so weiter und so fort. Jetzt Gesprächsleitfäden, Callcenter-mäßig schreiben, machen wir nicht. Das fände ich ein bisschen zu heavy. Da traue ich auch den Leuten zu viel zu. Aber ich denke, das hat auch was mit Prozess zu tun.
Ja, es ist was definieren.
Oft sieht man das ja ad absurdum getrieben mit diesem inzwischen deutsch gewordenen, was kann ich für Sie tun, Quatsch. Wo man meistens antwortet, ja, guten Tag, mein Name ist. Und nicht, wie Dieter nur sagt, ja, Entschuldigung, auf die Frage muss man eigentlich antworten, ja, Fresse halten und zuhören. ist doch klar, ruf mal wo an, was kann ich für Sie tun, was soll ich denn antworten? Da kannst du ja gar nicht auf die Frage antworten, das soll ja bloß eine Haltung beschreiben. Und da sieht man, wo solche Prozesse dann, glaube ich, zu weit getrieben sind. Ja?
Und die Grundidee stimmt, Andi. Es ist genau das. Es ist das Definieren dessen, was ich, wie ich sozusagen agieren will. Das ist das, was ich mache.
Sorry, da geht unser Gong. Wir haben jetzt einen Gong, der uns sagt, wenn unsere Zeit erreicht ist. Entschuldigung.
Ja, und jeden Schritt im Prozess eben serviceorientiert unterstützen. Darum geht's. Ja. Und die eigene Haltung mal überdenken. Und vielleicht können die Hörer da draußen mal überlegen, wo in ihrem Prozess denn noch an der einen oder anderen Schraube was gedreht werden kann.
Super. Andi, haben wir deine Fragen beantwortet? So halb,
ja,
oder?
Ja, so halb.
Okay.
Da ist schon noch was
zu
machen.
Vielen Dank, Herr Plasberg.
Ja, genau.
Dann heben wir uns noch ein paar Fragen auf.
Laden Sie uns wieder ein.
Genau, und wir machen keine Schlussrunde.
Genau, dann heben wir uns ein paar Fragen auf für eine der nächsten Sendungen zu der gleichen Frage, wie baue ich einen perfekten Service?
Und wenn auch ihr, Toni und Petra, Löcher in den Bauch fragen wollt zum Thema Service, wie immer, Kommentare, E-Mails, herzlich willkommen. Wir sammeln eure Fragen und beantworten sie. Gut. Ich glaube, jetzt ahnen schon fast alle, dass wir dem Ende zusteuern. Also verabschieden wir uns schleunigst, oder?
Mhm. Schöne Sommerzeit.
Ja, tschüss. Macht's gut, schöne Zeit. Mal gucken, wer Weltmeister wird.
Und nicht vergessen, es ist ein Dschungel da draußen.
Guerilla FM.